Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Bodybeta Podcast. Gestern noch gemeinsam auf Fortbildung, heute am Montag drauf wieder für euch da mit einem neuen Thema. Aber erstmal, hallo Melli, hast du gestern gut vertragen und wie geht's dir?
Hallo, ja, danke der Nachfrage. Müde. Okay. Es ist ja auch Ende der Ferien und alle ein bisschen noch im Ferienmodus gewesen heute Morgen. Trotz Motivation für die Patienten und dass es endlich wieder losgeht, im gewohnten Gang. Die Motivation der jüngeren Generation hier war jetzt nicht ganz so vorhanden, deswegen lief es noch etwas schleppend und so ein bisschen steckt mir dann auch der Tag gestern noch in den Knochen, auch wenn er wirklich ja, interessant war, war gut, macht Spaß. Und wie hast du es überstanden?
Ja, es gibt auf jeden Fall echt viel zum Nachdenken. Es ging quasi so ein bisschen um, ich sag mal, Konzeptentwicklung, Konzeptplanung und Umsetzung, zumindest Teil 1 davon. Und ja, da passiert, glaube ich, gerade ganz viel Kopfarbeit, wo man sich ein bisschen im Klaren werden muss. Was ist denn das Richtige für einen selber und wie kann man das dann dementsprechend gestalten, dass man selber auch mit einem guten Gefühl da reingehen kann? Also, aber auch ein bisschen müde noch, aber ziemlich zufrieden, würde ich sagen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die paar Stunden im Auto.
Ja, stimmt. Das war ja als Beifahrer dann ganz angenehm. ja, aber es ist ja tatsächlich, also wir wollen euch jetzt heute nichts von unseren Fortbildungen erzählen, wobei wir das stundenweise auch könnten. Wir sind ja sehr überzeugt davon, wo wir ja auch auftauchen. Aber das soll es jetzt heute nicht sein, sondern ich weiß gar nicht, wie sind wir drauf gekommen? Aus gegebenen Anlass vielleicht, ja?
Zum einen gegebener Anlass, zum anderen, weil es halt doch auch regelmäßig Anfragen zu dem Thema gibt, aus Physio-Seite und aber auch, weil es, glaube ich, auch Sinn macht, nach den Fingern eine Station weiter in Richtung Schulter zu gehen.
Ja.
Und zwar haben wir uns diesmal das Handgelenk vorgenommen und wollen hier mal so einen groben Einblick geben, ein bisschen aufdröseln und je nach Timing dann wieder auch oder je nach Zeitplan wieder in die Richtung Therapie gehen, wobei das wahrscheinlich dann für die zweite Folge eher ein Thema wird. Also ähnlich wie bei den Fingern, heute mal, wie entstehen da Beschwerden, Verletzungen, was kann schuld sein an der Struktur, wie kann man es diagnostizieren so grob, was gibt es für Testvarianten und dann mal einen groben Einblick ins Handling.
Mir ist übrigens in der Vorbereitung was aufgefallen und weil ich so ein bisschen durchgegangen bin, Daten, Unterlagen und das Thema Handgelenk hat eben noch nicht so lange diese Relevanz. Ja, das fand ich deshalb auch ganz spannend oder ganz interessant, in die Richtung mal zu denken, podcastmäßig, weil wenn ich mir die Übersicht anschaue, die Volker Schöffel angelegt hatte, das macht er ja sehr gern mit seinen Patienten, dass du dann einen etwas größeren Fragebogen ausfüllst und dann aber auch die Verletzungen erfasst werden. Und das hat in seinem Buch, ist das dann ab 1998 der Fall. Und dann sind natürlich die ganz klassischen Sachen, Ringband, Tennisellbogen, ja, so die ganz vorne in den Top 10. Und du siehst aber noch nichts konkret vom Handgelenk. Das ist zwischen 2009 und 2012 auch immer noch nicht der Fall. Aber wenn du dann auf die Erhebung ab 2017 schaust, merkst du, dass das Handgelenk einen Riesensprung gemacht hat. Also es wird sehr allgemein gehalten mit Handgelenksüberlastung. Aber bei NS633 immerhin 22 Handgelenk. Ja, also da sind wir dann bei 3,5% und das ist dann schon ein auf jeden Fall solider Platz in den Top 10, die auf einmal aufgepoppt sind. Also es hat eine Relevanz bekommen, das Thema.
Vielleicht auch kurz, um es ein bisschen in Relation zu setzen, in der Aufstellung von Volker Schöffel liegt das Ringband zum Beispiel bei 12,3%. Also dann hat man so einen groben Überblick, so ein ähnliche vom Verhältnis 4:1. In dem Fall zumindest liegen die Ringband zu den Handgelenksverletzungen. Einfach, dass ihr eine Idee habt, wie schaut es denn da im Allgemeinen auf der Tabelle aus.
Wobei man sagen muss dazu, es handelt sich um den Zeitraum 2017 bis 2018. Und ich traue mich wetten, dass die jetzt nochmal anders ausschauen, die Zahlen. Zumindest sagt das der kleine Praxisalltag, aber auch wenn man so ein bisschen das Boulder-Geschehen verfolgt, aktiv auch, was man dort zu sehen bekommt.
Ja, es ist halt doch einfach mehr das Parcourslastige, mehr in Stützgeschehen, mehr so kleine Untergriffe, wo das Handgelenk eigentlich ziemlich bewegt werden muss und stabilisiert werden muss, kann es halt echt zu Kompression von verschiedenen Strukturen kommen oder zu Zug auf anderen Strukturen. Und das kann dann doch langfristig auch ein bisschen mehr Probleme machen. Vor allem, wenn man es dann nicht idealerweise angeht.
Ja, definitiv. Aber da gehen wir ja, glaube ich, dann noch ein bisschen drauf ein, warum das für den Kletterer, Boulderer vor allem relevant ist. Weil das ist jetzt ja, glaube ich, erstmal nicht so das, was man im Alltag sofort sich denkt, wenn es irgendwo zwickt. Oh, das ist eine TCC-Verletzung. genau.
Genau.
Aber dafür Wobei sollten wir mal starten, huh? Mit klären, genau. Was es überhaupt ist.
Ja. Fangen wir so an.
Das ist nämlich schon mal der erste undurchsichtige Punkt bei vielen, die zwar davon mal gehört haben.
Vielleicht fangen wir mal mit den Basics an, und zwar, wenn wir vom Handgelenk reden, dann sprechen wir quasi von dem Gelenk zwischen Elle und Speiche, also die zwei Unterarmknochen und der ersten Handwurzelreihe, die ja aus relativ vielen kleinen Knochen besteht. Und das Ganze wird über relativ viele Bänder gesichert. Wir haben eben, wie die Melli gerade schon angesprochen hat, einen sogenannten TFCC oder TFCC, um das Ganze aufzudröseln und für euch verständlich zu machen, ist es ein triangulärer fibrokartilaginärer Komplex.
Ja, jetzt ist es total verständlich für alle.
Ja, das kann jeder nachvollziehen, was jetzt gemeint ist. Nein, also, im Endeffekt geht es darum, dass die Speiche, ich verwechsel die zwar immer, L-Speiche, die Speiche, die sitzt kleinfingerseits. Und zwischen der Speiche und der Handwurzelreihe ist ein bisschen Platz. Also in der Regel ist die Speiche ein Ticken
Elle.
Kürzer, die Elle.
Okay. Der Ellbogen, Elle.
Okay, das macht natürlich Sinn.
Ich wollte jetzt mal versuchen, anständig zu sein und zu warten, nicht reinzufallen. Genau.
Okay, also die Elle sitzt am Handgelenk kleinfingerseits.
Ja.
Und zwischen der Elle und der Handwurzelreihe besteht ein bisschen Platz. Der Platz ist aufgefüllt mit einem sogenannten Diskus, beziehungsweise einer Diskusstruktur. Das ist im Endeffekt wie so vom Material ähnlich wie die Bandscheibe, beziehungsweise die Menisken im Knie. Das kennt jeder. Und das Ganze ist für Stoßdämpfung lokal in dem Bereich wichtig, aber eben auch, um Druck besser zu verteilen.
Ja.
Und das Ganze besteht aber nicht nur aus dem Diskus, sondern auch aus zusätzlichen Bandstrukturen und einer Sehne, die das Ganze mit stabilisiert. Und den kann man sich vorstellen, wenn ich viele Abknickbewegungen vom Handgelenk Richtung Kleinfinger und Unterarm von der Bewegung her mache, kommt das Ganze regelmäßig auf Kompression. Und vor allem, wenn ich dann in vielen Stützbewegungen drin bin, wo ich mich dann auch nochmal in eine Zusatzbewegung, das Abknicken vom Handgelenk nach hinten zum Beispiel mit reinbewege. Ich hoffe, es kann jeder folgen.
Ich glaube, das wird eh noch mal klarer, wenn wir das so ein bisschen durchgehen von den Griffpositionen, weil dann weiß eh jeder, was gemeint ist. Das ist schon. Aber genau, ich meine, du hast es ja schon ziemlich gut erklärt, dass es ein Stabilisationssystem mehr oder weniger ist und es dient dazu, eure Last zu verteilen. Und ja, man merkt, es sind viele Strukturen beteiligt, also es ist eher ein System, als etwas, dass man jetzt ein Gelenkspart, der halt nur aus zwei Komponenten besteht, das macht die ganze Struktur wieder in sich etwas komplex, weil verschiedene Gewebearten beteiligt sind, dadurch auch verschiedene Reaktionsverhalten zustande kommen und die Probleme, die dadurch kommen, wie der Max schon erzählt hat, gar nicht so unbedingt nur an diesem strukturellen Schaden liegen, sondern dass dieses System innerhalb nicht so ganz optimal funktioniert oder zu punktuell, zu häufig belastet wird und ihr das dann in Form von einem Schmerz an der Kleinfingerseite merkt, nach unten Handgelenk, Arm, aber in der Regel auch erstmal so ein bisschen diffus, nicht so richtig scharf schneidend. Wir fragen ja immer, wir sind ja sehr neugierig und wollen immer Schmerzqualitäten und alles erfahren, bis ins Kleinste sezieren. Und genau, Im Umkehrschluss ist aber sehr häufig, wenn jemand mit Schmerzen auf dieser Seite kommt und haut das dann in die KI oder googelt das, kommen, also zumindest bei mir ist es häufig so, dass jemand schon kommt und sagt, also ich habe Probleme mit dem DFCC und jetzt mach's wieder ganz. so platt gesagt. Aber so ist es dann doch nicht. Es ist auch nicht alles TFCC.
Richtig. Wir können ja vielleicht auch nochmal gerade ausdröseln. Es gibt natürlich nicht nur Schmerzgeschichten, die auf der Kleinfingerseite vom Handgelenk passieren, sondern auch auf der Daumenseite vom Handgelenk. Man sagt, so circa 30% der Beschwerden kommen daumenseits vor und circa 70% liegen hier eher an der Kleinfingerseite. Aber natürlich muss man auch sagen, das Handgelenk selber ist super komplex, was die Stabilisation angeht, was die Bewegung angeht. Dadurch, dass die Handwurzel aus mehreren kleinen Knöchelchen besteht, die auch über ein komplexes Bandsystem gesichert werden, wo man heute, glaube ich, keinen krassen Deep Dive machen werden, aber so mal einen groben Überblick geben wollen. Es passiert auch bei Greifbewegungen und bei verschiedenen Handgelenkspositionen relativ viel in dem System. Ja. Und natürlich kann es auch überall, je nach Situation, zu Schädigungen, zu Überlastungen kommen. Und dann spielt aber auf jeden Fall für uns in der Diagnostik erstmal schon eine gröbere Rolle, wo findet das Schmerzgeschehen statt und in welchen Situationen merke ich das. Weil wir danach dann unsere weiterführende Testbatterie auf das Ganze auslegen können.
Ja, also das ist, wie so häufig, kommt es halt ganz darauf an, was du als Patient sagst und was dann das in Kombination mit deinen Symptomen, mit deinen Testergebnissen bewerten und der Funktion uns gespiegelt wird und dann on top dann vielleicht auch noch ein bildgebendes Verfahren. Ja. Aber das vielleicht nicht unbedingt an die erste Stelle nehmen, weil meistens passiert auch eigentlich, also zumindest war es jetzt bei mir in den Fällen oft so, dass schon eine Diagnostik stattgefunden hatte und es ein Bild war und dann war das so von vornherein, oh Gott, es ist alles irgendwie wieder das klassische Muster. Es ist abgenutzt und es ist gereizt. Ja, also wenn du mal 30 bist, ist leider so. Das klingt immer extrem bitter, aber ab 30 Jahren ist auch da eine degenerative Veränderung vollkommen okay. Das muss nicht mehr ganz fresh aussehen, aber die Frage ist halt, steht das eine für die Beschwerden, die es dann auch wirklich fabriziert? Und was ich jetzt auch schon mal gesehen hatte, was ich ganz ganz interessant fand, was manchmal auch gar nicht so besprochen wird, ist diese individuelle Länge von Elle und Speiche.
Ja.
Ja, und da haben wir ja auch echt, es geht schon ein guter Teil von dieser axialen Last über dieses System einfach, über diese Elle. Und je nachdem, wie lang die halt auch ist, was für eine Varianz die hat, steht das Gelenk gleich mal in einer ganz anderen Position und Ebene. Und auch das kann dir schon von Haus aus deutlich mehr Stress drauf machen, ohne dass du jetzt tatsächlich was Blödes gemacht hast per se. Aber da werden wir dann in Therapie noch viel intensiver drauf kommen, was das dann für dein Training und auch für das Behandeln von deinem Problem bedeutet. Weil das macht einfach schon sehr viel aus, finde ich.
Ja. Vor allem, weil man auf die anatomischen Gegebenheiten alle Speiche jetzt einmal im konservativen Setting keinen Einfluss nehmen kann.
Nein. Das stimmt nicht, wenn du nicht mit einem Fuchsschwanz unterwegs bist und dann anpasst, dann sind wir raus aus dem konservativen Thema.
Ja, genau. Richtig. Aber vielleicht so als Einstieg zu den Beschwerden in dem Bereich. Also ich glaube, wir werden uns heute jetzt mal großteils auf die kleinfingerseitigen Handgelenksschmerzen konzentrieren, weil es dann doch das häufigere Thema ist und dann immer mal wieder aber auch was Ausflug in die daumenseitigen Geschichten machen. Und falls natürlich aber im Verlauf noch Fragen aufkommen sollten, die ungeklärte Themen aufkommen, dürft ihr uns gerne Meldungen geben über Kommentare oder über Instagram und so weiter. Genau, wie entstehen denn Beschwerden in dem Bereich?
Tja, meistens tatsächlich nicht als akute Verletzung, sondern wie vorhin angesprochen, eher ein Belastungsproblem, ein Missverhältnis von Belastung in einem falschen Setup. Und zumindest ist es bei mir so, dass ich jetzt nicht, dass der Patient nicht zu mir gekommen ist und gesagt hat, genau da, das habe ich gemacht. Und im Gegenteil, es ist oft ein bisschen so eine Ratlosigkeit, warum das Problem besteht und es sich erstmal plötzlich anfühlt, aber eigentlich sich schon aufgebaut hatte. Mhm. Wie sieht das bei dir aus?
Also im Fall letztens hat der Patient gemeint, er bei den Allgäu-Berufs gab es so einen Stützer und so ja. Im Stütz quasi sich übers Handgelenk drüber schieben, belasten. Mhm. Und da war es dann das erste Mal, dass man so in die Richtung gegangen ist und dann war es immer so ein schwammiger Verlauf auf und ab, je nach Alltagsbelastung und so weiter. Ja. Also vielleicht so im Hinterkopf an dem Tag habe ich was am Handgelenk gespürt, aber auch eher, wie du auch schon sagtest, so ein diffuses Thema, jetzt kein genau da tut's weh, sondern irgendwo so Kleinfingerseits, so ein bisschen in Richtung Handrückenseite, Handflächenseite, was den auf Unterarmseite des Handgelenks, so in dem Bereich. Also auch ein bisschen globaler von der Anzeige, wo der Schmerz stattfindet.
Und das ist ja auch meistens so ein bisschen das Problem an der ganzen Situation, dass es erstmal nicht gleich so ganz akut ist und man lässt die Finger weg, wie wenn jetzt halt ein Ringband reißt, das knallt und man ist dann schon erstmal vielleicht je nach Persönlichkeitsstruktur auch erstmal geschockt ja, und lässt dann freiwillig die Sachen los. Also, oder kann auch gar nicht anders. Aber das haben wir halt da nicht. Und da ist es dann schon so, dass man immer mal wieder austestet und vor allem, wenn die Struktur sich eigentlich gerade wieder anfängt zu beruhigen und es einen positiven Verlauf nimmt, dann wird da wieder so vollkommen mit der Blutgrätsche von hinten reingegrätscht.
Oder was auch ganz spannend ist, es gibt ja so die Leute, die ganz gern noch testen, ob die Beschwerden noch da sind und dann immer wieder mit oder ohne Last in die Bewegung reingehen und sich dann wundern, dass es danach wieder einen Ticken länger wehtut als vorher.
Ja, stimmt. Ja. Ja, wobei man kann sich, also ich kann mich da jetzt auch nicht immer so ganz frei davon brechen. Das ist schon so, das geht schon. Es ist vielleicht dann aber auch oft der Wunsch, der Vater des Gedanken, so, das hält schon wieder gut. Das kann ich jetzt halt schon 10-mal hintereinander.
Gotcha.
Ja, genau. Oder halt auch nicht.
Ja.
Okay. Ja. Das zeigt dann aber auch wieder, es ist dann auch in der Regel erstmal das Problem, dass dieser Heilungsverlauf so auch gar nicht in Gang kommen kann, weil man eben das Management darauf nicht auslegt und anpasst.
Genau. Genau. Sondern eher wieder dann mit dem Pfahl durch die Wand und sagt, ja, okay, den Stützer vom letzten Mal, den probiere ich jetzt nochmal.
Ja, deswegen werden diese subtilen Symptome, die man vielleicht mal so im Einzelnen schon mal wahrgenommen hat, wieder ein bisschen geschluckt und dann kommt auf einmal der Stützer. Genau. Das könnten wir jetzt auch schon gerne mit reinnehmen, wenn es eben darum geht, wann merke ich das oder wie macht sich's bemerkbar, bei welchen Griffformen, Kletterformen habe ich da eigentlich, spüre ich's, dann ist das vielleicht gleich für jeden. Kann er sich schon mal die Frage stellen, ob er das kennt?
Ja. Das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, würde ich auch sagen. Genau. Gehen wir einfach so ein bisschen die einzelnen Griffpositionen durch, oder?
Ja, ich meine, du hast vielleicht ja schon angefangen mit dem Stützer, also mit einem Mäntel, dass das tatsächlich, das ist auch eine sehr, sehr zuverlässige Griffform, um das zu spüren.
Ja. Kann man dann auch, also so im Endeffekt, wenn wir dann ins Testing gehen, auch so eine ähnliche Position wird ganz gerne als Provokationstest mit hergenommen. In einem Testverbund mit anderen Geschichten, um hier ein bisschen einen besseren Überblick zu kriegen, ob es denn wirklich in dem Bereich TFCC liegt, also das, was wir jetzt hier quasi mal in einigen Fällen mit annehmen, als spezialisierter Test. Also,
genau. Also was passiert beim Mäntel? Beim Mäntel hast du, wie du schon sagst, die hohe Stützlast und das eben in einem sehr abgeknickten Bereich vom Handgelenk. Ja, man muss da ja gerade erstmal von der Beugeposition aber durchstützen, dann in der Regel in die Dorsalextension, also das Handgelenk knapp klappt nach hinten, bekommt viel Druck und dann kommen, je nach, der Griff ist ja meist auch gar nicht ganz eben, also kommen dann auch noch rotatorische Komponenten dazu und die Kombination mit dieser Kompression, dem Stützen per se und dann dieser Verwringung malmt da einmal sehr schön durch dieses ganze System mit Meniskus und Bandkomplex. Deswegen.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, wenn das jetzt halt eher so ein unregelmäßiger Reiz ist, dann braucht es in der Regel ja hierbei auch nichts, wenn keine Vorschädigung da ist. Aber es ist halt oft das Projektieren, das immer wieder in die Position oder Melli hat ja schon mal in der letzten Folge mit den Fingern, glaube ich, erwähnt, gerade so in Fontainebleau, wo es dann doch viele Mäntelgeschichten gibt, wo man oben rüber aussteigt, dass es hier dann durch das regelmäßige Belasten in kurzer Zeit einfach zu Problemen kommen kann.
Ja, genau.
Das Gleiche von der Gesamtstruktur haben wir in vielen Fällen auch in Untergriffen. Also kann sich jeder vorstellen, wir müssen das Handgelenk so aufdrehen, dass die Handfläche nach oben zeigt. Dann haben wir auch hier schon eine gewisse rotatorische Komponente. Dann über das Anziehen der Finger, wenn wir den Untergriff stabilisieren wollen, natürlich auch nochmal zusätzlich über die Muskel- und Sehnenaktivierung eine Kompression ins Gelenk. Und dann wollen wir ja auch aus dem Untergriff irgendwo weiterziehen. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn es über so ein Abknicken kleinfingerwärts kommt, dass wir auch hier relativ viel Kompression in dem Bereich haben, was dann das Gleiche im Endeffekt bedeutet wie beim Mäntel. Vielleicht nicht ganz so intensiv von der Belastung, aber als Zusatzgeschichte schon auf jeden Fall relevant.
Ja. Ja, und dann trifft sich natürlich auch dann die anderen bei dem Gaston. Also wenn du so einen schönen Schulterzug hast, auch da wieder, du musst auf dieser Ellenseite einfach ziemlich intensiv wegschieben. Es kommt viel Druck auf diese Kante, auf diesen äußeren Bereich. Es wird weggeschoben und das zusammen dann mit auch wieder einer rotatorischen Komponente. Also auch so ein richtig schöner Schulterzug vom Körper weg, wo man meint, Mensch, das ist ja eigentlich jetzt gar nicht so so rein belastend fürs Handgelenk, kommt wirklich immer auf den Griff an, von dem man sich wegschieben darf, wie diese Belastungsachsen dann verteilt sind, wo die Kraftlinie in der Regel ist nicht so ganz sauber, das ist dann doch nicht so reinachsig, wie man das erstmal vermeintlich vielleicht meint.
Und vielleicht auch ganz interessant in dem Kontext, gerade so Dinos, die in so eine Stützgeschichte gehen. Wir haben gestern durften wir ein bisschen mit so Kraftmessplatten spielen, wenn es um so Sprungtests ging. Und auch um euch hier so ein bisschen einen Referenzwert zu geben. Klar ist es jetzt nicht übertragbar, aber vielleicht auch trotzdem interessant. Wenn ein circa 80 Kilo schwerer Mann 30 Zentimeter aus so einem Counter-Movement-Jump, also ich gehe in die Knie und springe relativ schnell nach oben und lande dann wieder so circa 30 Zentimeter nach oben springt, dann liegen wir hier bei einer Gesamtlast, die dann auf die Kraftmessplatten kommt, von, ich glaube, 240 Kilo circa, also das Dreifache im Körpergewicht. Und bei einem Dino, den ich dann in den Stütz und vielleicht sogar noch in den Untergriff, also die Moves, die wirklich cool ausschauen.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Flex-Moves.
Ja, genau. müssen wir das ja trotzdem über die Hände, über Handgelenk, Finger und natürlich aber auch über die Strukturen, die kleinen, feinen, im Handgelenksbereich stabilisieren. Und vielleicht gibt es so ein bisschen einen Anhaltspunkt, wie krass viel Druck da drauf kommt.
Ja, das soll jetzt nicht heißen, ihr seid dick. Aber es ist einfach.
Also mir würde jetzt keiner einfallen, dass der das direkt in die Richtung interpretieren würde. Hoffe ich.
Naja, wenn man eben auf einmal doch das ganze Gewicht halt auf diese Handgelenke verteilt, die Hände, diese ganze Struktur, auch als Kletterer und Boulderer sind die das natürlich gewohnter als jetzt vielleicht bei jemand, der einen anderen Sport verfolgt. Trotzdem ist das ein wahnsinniger Impact.
Ja.
Einfach, also ganz unabhängig davon. Das heißt jetzt nicht, dass man eben da die kleine Hummel ist und deshalb so schwer die Gelenke zu tragen haben. Es ist einfach, da kommt einiges an Schub an, was man da mitnimmt an Beschleunigung.
Ja.
Im
und
besten
eben
Fall.
Die Drehkomponente, also wir haben wirklich viel rotatorische Komponente und vor allem bewegen wir uns halt grundsätzlich dabei. Die Hand bleibt fixiert in der Position, wir schieben uns da dynamisch drüber und die Hand kann ja nicht weg in dem Moment oder dreht ja nicht mit, sondern wir haben dann echt krass viel Belastung auf die einzelnen Strukturen.
Ja.
Was ich auch aber dazu sagen muss, wie cool ist es, dass der Körper das aushält?
Das denke ich mir total oft und ich glaube, deshalb ist auch die Physiodichte in dem Sport relativ hoch, so zumindest subjektiv gefühlt, weil man sich jedes Mal wieder drüber freut, was so ein menschlicher Körper alles kann.
Das auf jeden Fall, ja.
Und wie cool das ist, dass man es so shapen kann. Allein über diese koordinativen Aspekte. Ja, es geht ja nicht nur in eine Richtung, dass man sagt, ich packe Kraft drauf und dann funktioniert das Thema Bouldern für mich, sondern da spielt ja ganz viel zusammen. Und deswegen spielt halt leider auch ziemlich viel in der Regel zusammen, wenn es um ein Verletzungsmanagement geht oder Belastungsmanagement dann. Und mir fehlt jetzt aber noch ein Griff.
Ich hätte noch zwei Varianten bis drei Varianten.
Aha, du bist also schon in Varianten unterwegs. So, so.
Ja,
also
der
ich habe nur noch...
Hau raus.
Ich habe nur noch den Sidepull mir aufgeschrieben.
Ja,
weil,
den habe ich auch noch mit drin.
Genau, ist einmal der Gaston verkehrt, also nicht mehr drücken, sondern ziehen. Und auch da ändert dann doch auch wieder die Kräfte, die aufs Handgelenk wirken. Genau.
In der Regel auch mit einer ellenseitigen Kompression.
Genau, das ist das, was gleich bleibt. Wir haben ein bisschen weniger, glaube ich, auch rotatorische Komponente, als wenn du in einem Schulterzug hängst. Das nicht ganz so, aber genau, also nicht ganz so aggressive Scherkräfte vielleicht und ein bisschen stabiler. Nichtsdestotrotz kann das aber genauso auch zum Problem führen. Vor allem, wenn du vielleicht tatsächlich in deinem Projekt hängst und das unbedingt möchtest und dann haben wir recht viele Sachen und recht viele Goals und aber da kommen wir dann eh noch drauf. Jetzt hau aber mal raus. Ich bin jetzt gespannt, was kommst du noch um die Ecke für Varianten?
Also was ich noch auf für Varianten drauf hätte, wären die Monos.
Weil es
auch
wieder
Pockets. Einmal Monos und vor allem dann noch der Zweifinger-Pocket. Wenn man mit drei Fingern dranhängt, ist wieder ein Ticken anders. Wenn es jetzt hat Ringfinger und Mittelfinger sind, dann haben wir in der Regel auch nochmal mehr so Kleinfinger- Bewegungen mit drinnen, beziehungsweise Beugungen in Richtung Kleinfinger oder Elle, was dann oft auch nochmal zusätzlich Kompression ist und natürlich dann eben aber auch die rotatorische Komponente. Und je nachdem, ob ich jetzt da eher im Überhang unterwegs bin, ziehe ich natürlich da auch recht ordentlich dran. Wenn es jetzt eher in der Platte unterwegs wäre, dann komme ich nicht mit nicht ganz so viel Belastung dran, es sei denn, ich rutsche halt ab, dann schaut es nochmal ein bisschen anders aus.
Also ich schon, weil ich benutze keine Füße.
Das kenne ich irgendwo her.
Wenn du solche Probleme hast, obwohl du viel Platte kletterst, wäre es vielleicht auch mal ganz gut zu überlegen, was deine Füße so an der Platte machen.
Ja, also dann kommen wir wieder zu viel in Richtung Techniktraining.
Nein, nur so merkt man, also es ist jetzt gar nicht die eine krasse Geschichte, die dir eine Verletzung herbeiführt, weil das ist eben vielleicht auch manchmal, dass man meint, dann man ist verletzt und kaputt. Das kann schon sein, natürlich. Ja, also ein Meniskus kann reißen, genauso wie der Diskus auch Einrisse haben kann. Aber es ist gar nicht so oft, wie man dann meint, dass wirklich was strukturell zerschossen worden ist, platt gesagt. Sondern es wirklich eher eben dieses funktionale Belastungsproblem ist. Ja, und man schon das ein oder andere kosmetische Manko sieht in dem MRT oder bei einer Bildgebung. Aber das immer im Gesamtkontext einfach dann auch entschieden werden muss, auch wie man da dann vorgeht mit der Therapie,
was man da macht. Ja, was man vielleicht in dem Kontext schon auch sagen muss, wenn das jetzt hat, wie gesagt, wir haben ja unsere Testbatterien und was man nicht vergessen darf, sind, dass es doch manchmal, vor allem im Jugendbereich, zu so Ermüdungsbrüchen im Handwurzelbereich kommen kann. Und das ist dann schon wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Also, oder was heißt eine bisschen andere Geschichte? Das ist eine andere Geschichte, was das Handling angeht. Und da ist vor allem dann einfach wichtig, hellhörig zu werden für Trainer, Eltern und natürlich aber auch die Physios, weil da ist natürlich die Bildgebung auf jeden Fall relevant.
Ja, natürlich. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Gerade wenn ich mich in dem Wachstum noch befinde.
Ja.
Doch, doch. Aber ich finde es ganz spannend, weil du hast natürlich mit den Pockets schon wirklich recht. Ich habe sie mir sogar notiert unter asymmetrischer Belastung. Aber es ist eine eigene Griffform, wenn man so will. Ja, definitiv. Genau. Ah, mit den drei Fingern habe ich schon ein bisschen mehr Stabilisation auch wieder von der von der intrinsischen Muskulatur.
Richtig. Deswegen habe ich die jetzt auch so ein bisschen ausgeklammert.
Ja,
gibt's dann vielleicht noch ein bisschen den anderen Stress, was dann so eher so in Richtung zentrales Handgelenk, vielleicht auch so eher so in Richtung Kapselentzündungen in dem Bereich, Handgelenk oder genau, da haben wir
ja,
eher
oder
die
dann
Geschichten.
Halt muskulär. Ja.
Genau.
Definitiv. Genau, also euer TFCC mag auf jeden Fall Chaos-Load überhaupt nicht gerne.
Vor allem repetitiv, also immer wieder das Gleiche.
Herzlich willkommen im modernen Boulder-Bereich.
Ja, genau.
Also, das würde dich jetzt eher treffen, rein theoretisch, als jetzt mich.
Ja.
Für alle, das könnte die frontal passieren. An der Wand kleben, ist das nicht so problematisch. Nein. Ganz so simpel ist es dann auch nicht. Genau. Aber dann wisst ihr schon mal, wo euch die quasi High-Risk-Bewegungen erwischen können in eurem Boulder-Alltag. Und mal, wenn man das jetzt so durchgeht, betrifft es dann schon eben sehr häufig diesen Drinnensport, den modernen Boulderbau, was nicht heißt, dass dir das nicht draußen genauso passieren kann, wenn es auf einmal viele Schulterzüge sind, wenn es halt einseitig wird. Aber in der Regel ist es doch etwas abwechslungsreicher vom natürlichen Gelände her als die Bilder, die einfach geschaffen worden sind und dann auch noch in diesem etwas parkourlastigeren Wettkampfstil.
Ja.
Deswegen, da müsst ihr euch extrem gut um eure Handgelenke kümmern. Die haben mehr Aufmerksamkeit verdient.
Auf jeden Fall.
Und unter Umständen reicht euch dann ein ganz klassisches Hangboard-Training einfach nicht aus.
Richtig. Also sollen wir vielleicht ein bisschen einsteigen, bevor wir so einen kleinen Ausblick in Richtung Therapie gehen, wie man denn jetzt grob feststellen kann, ist das das TFCC oder haben wir andere Strukturen, die im Vordergrund stehen?
Du brennst da drauf.
Ich
hab weiß
Bock.
Es. Du hast Bock, Max, also fang an, hau raus.
Also wir arbeiten, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen mit Testclustern, weil Einzeltests einfach im Physiorahmen super schwammig sind, was die Aussagekraft angeht. Und wir haben auch für jeden Bereich, was das TFCC angeht, wir haben ja schon gesprochen, es geht um mehrere Strukturen, aber eben auch um so allgemein andere Handgelenkstrukturen, die betroffen sein können. Also zum Beispiel der Bandapparat im Kleinfingerbereich, was das Handgelenk angeht, oder eben auch so eine Muskelgeschichte, die mit reinspielen kann. Gibt es für alles so einen groben Überblick, was so Testbatterien angeht. Und ich glaube, wenn ihr selber euch so ein bisschen testen wollt, klappt das beim TFCC gar nicht schlecht.
Ja, also holt euch Stift und Zettel. Ihr könnt gleich, ja, nein, genau. Vielleicht ein bisschen angreifen.
Oder ihr spult zurück. Genau, also im Endeffekt, ich fange ganz gerne mit so einem Tastbefund an, was das Ganze angeht, ob es entweder im Seitenvergleich zu einer Sensibilisierung kommt, also wir machen das jetzt nicht nur auf der betroffenen Seite, sondern wir schauen auch auf der anderen Seite, wenn wir festgestellt haben, es ist so ein Kleinfinger-seitiger Handgelenkschmerz, Ich fahre ganz gern so ein bisschen an meiner Elle entlang nach oben, bis ich so einen Knochenvorsprung, wie so eine Stiftspitze quasi spüre. Und hier gibt es einen Druck in die Tiefe. Und wenn das schon mal im Seitenvergleich sensibel ist, wäre das schon mal Hinweis Nummer 1, also zwischen der Stiftspitze und der Handwurzelreihe hier oben in die Tiefe, da treffe ich den TFCC nämlich relativ gut, relativ lokal.
Genau, dann habt ihr ein positives Phobia-Sign.
Genau, das wäre mal Test Nummer 1. Was zusätzlich noch ganz gut funktioniert, ist, wenn ich eben in so einen Stütz gehe, also ich habe einen Stuhl mit Armlehnen, lege meine Hände ganz normal drauf ab, also im Sinne von, ich greife quasi die Armlehne mit meinen Fingern wie so eine Zange und drücke mich dann aus den Händen nach oben, habe hier Kompression eben auch wieder auf das TFCC, der sogenannte Press-Test. Wenn das zu einer Instabilität, also ein Instabilitätsgefühl gibt oder einen typischen Schmerz oder auch im Seitenvergleich eine deutliche Auffälligkeit, dann wäre das auch ein weiterer Test, der für das TFCC zum Beispiel spricht. Ich glaube, ja. Die zwei sind super simpel daheim umzusetzen und können mir schon mal einen groben Überblick geben. Vor allem, wenn ich dann noch so im Hinterkopf habe, hey, die Griffe, die wir besprochen haben, die machen mir auch schon Probleme.
Ja, das stimmt. Kannst du irgendwie den Ulnar Grind Test adaptieren, dass man es selber machen kann? Ich hätte jetzt sonst nämlich auch gesagt, vielleicht, also das ist jetzt nicht 1000-prozentig valide, das ist jetzt, aber wenn man eben so selber ein bisschen, und das machen die meisten eh, rumdoktert und sich einfach ein bisschen aus Interesse, kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man so ein bisschen diese Rotationskomponente noch mit einbaut über diesen Druck, würde sich ja vielleicht das mit dem Stützen anbieten und wenn man da noch ein bisschen sich über den Arm so ein bisschen Drehung mit reinbringt, dass ich dann und da den Schmerz reproduzieren kann oder vielleicht auch so ein bisschen das Schnappen merke, das schon auch nochmal.
Also was ich vielleicht ein Ticken leichter finde in der Umsetzung zu Hause, ist der Lift-Test in Supination. Also im Endeffekt beim Lift-Test geht es darum, dass man aufrecht sitzt, Ellenbogen 90 Grad gebeugt, man dreht die Handflächen nach oben, legt die Handflächen von unten an den Tisch oder an den unüberwindbaren Widerstand und gibt Druck nach oben, weil dann habe ich auch die Kompressionskomponente und die Rotationskomponente, was das die ellenseitige Handgelenksgeschichte angeht und versuche quasi den Tisch anzuheben. Und wenn ich auch wieder hier das Gleiche habe, Schmerzen, Instabilitätsgefühl, wäre das eben auch ein positiver Test. Und wenn ich die drei schon mal in Kombi habe, plus die passenden Griffgeschichten aus der Anamnese, dann kann es schon mal recht ordentlich in die Richtung deuten.
Ja, definitiv das schon. Aber es sind dann isometrische in dem Moment. Also die Rotationskomponente ist ja voreingestellt.
Genau.
Aber um die Puzzleteile zusammenzusetzen, wenn eben da schon selber einem vielleicht aufgefallen ist im Boulder, welche Griffform einem da ein bisschen Beschwerden macht, eben im Konglomerat mit dem Ganzen zusammen.
Ja.
Genau. Klingt
hätte
gut.
Man so den, kann man den ersten
im Selbstcheck mal durchführen.
Ja, richtig. Und ich finde die auch gerade von der Testgeschichte her super simpel durchzuführen. Und das funktioniert auch gerade über Video zum Beispiel relativ gut, wenn man jetzt halt nicht unbedingt den Physio in der Nähe hat, sondern das Ganze übers Netz angehen möchte, eigentlich auch super gut machbar.
Sowieso. Ich meine, das ist es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was für man auch für einen Behandlungsansatz man fährt und wählt, aber wenn man ein Physiotherapeut ist, der, wenn möglich, versucht, aktiv zu arbeiten, aktiv zu befähigen, dann ist es super gut umsetzbar, diese ganzen Handgelenks- und Fingerthematiken. Macht es ja auch für den Patienten dann im Endeffekt einfacher, weil es ist ja auch ganz fein, wenn er das einfach örtlich ungebunden umsetzen kann, mit wenig Equipment oder mit dem, was er ohnehin schon zu Hause hat. Oder in seinem Boulder-Rucksack. Oder wenn er auf der Hütte ist oder wie auch immer. Aber es muss ja wirklich umsetzbar sein. Weil wie gesagt, es ist ein Belastungsproblem, es ist ein Belastungsmanagementproblem, wenn ich dann immer nur darauf warte, dass ich gerade wieder perfekte Rahmenbedingungen habe, wird sich nichts ändern oder eben dann 0 oder 1 habe. Ja. Deswegen lieber den Physio, der da sich mit auskennt, der da Bock drauf hat und das Kletterherz vielleicht ein bisschen versteht in die Richtung und der auch gerne in dieses Rabbit Hole fällt, als eine Kompromisslösung, nur weil es um die Ecke ist.
Richtig. Weil gerade, also Handgelenk ist leider echt ziemlich unterrepräsentiert in der Physio-Welt, aber dafür gibt es ja Leute wie uns, die da Bock drauf haben.
Die da wirklich ein bisschen, ja, einen Schuss haben.
So kann man es auch nennen und das ist nicht falsch, ja.
Nein, alles andere wäre gelogen. Genau. Ja, aber ich finde, dann hat man auf jeden Fall schon mal was, wo man sich selbst ertappen kann, ob man denn in diese Kategorie Patient fallen könnte oder ob es dann doch noch ein etwas anders gelagertes Thema gibt.
Genau. Dadurch, dass einfach der TFCC das häufigste ist und wir, muss man vielleicht auch dazu sagen, zeitlich ein bisschen eingeschränkt sind, weil die nächsten Termine dann warten bei uns wieder, würde ich es tatsächlich mal bei der Testbatterie kurz belassen und einfach mal sagen, falls ihr noch Interesse habt, wie ihr die anderen Strukturen ein bisschen differenzierter testen könnt oder wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir das nochmal genauer angehen, dann sagt uns bitte Bescheid, weil dann können wir das vor allem in der Therapiefolge einfach nochmal genauer beleuchten, was gibt es denn noch an weiteren Geschichten in die Richtung. Und dann vielleicht der kurze Ausblick zur Therapie noch und dann war es das, oder? Was meinst du?
Ich finde auch, machen wir eine kleine Übersicht, was auf euch zukommt, was euch erwartet. Und natürlich, ich finde es immer super spannend und interessant, wenn wirklich Feedback kommt, weil dadurch kann man halt auch individueller auf eure Wünsche eingehen, weil wir grundsätzlich sehr motiviert sind, über alles, was die Kletterprobleme betrifft, zu sprechen.
Ja, richtig.
Genau. So, okay, dann Therapie, der Ausblick. Was haben wir für einen Ausblick? Heute keinen guten, weil es irgendwie wettertechnisch echt mies ist, aber...
Ja, hoffentlich bald wieder besser. Therapiemäßig, je nachdem, in welchem Stadium man ist, kann man da unterschiedlich rangehen an das Ganze. Wenn man jetzt wirklich ausgeprägte Probleme hat, dann macht es durchaus Sinn, am Anfang die belasteten Klettermoves außen vor zu lassen und vielleicht einfach, oder wichtig ist natürlich, dass man sich dann auch in dem Verlauf nicht mitreißen lässt von den anderen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze mit für den Anfang zumindest mit einer Schienenversorgung anzugehen, die zumindest im Alltag, wenn ich jetzt einfach aufgrund meiner beruflichen Belastung dem Ganzen nicht entgehen kann, tragen kann. Also da gibt es so ein paar Tipps in die Richtung, eventuell mit Tape-Anlage und dann langfristig geht es aber darum, den Belastungsaufbau wieder anzugehen, um strukturell die Kapazität wieder zu schaffen, dass alles wieder belastet werden kann. Und da werden wir das nächste Mal genau drauf eingehen, wie man das Ganze in Stadien fassen kann, welche Zeiträume man grob dabei beachten sollte und wie man das Ganze progressiv wieder angeht.
Genau.
Hast du was zu ergänzen?
Nicht unbedingt zu ergänzen, nur finde ich es ganz wichtig zu sagen, also das Outcome für den Kletterer ist schon deutlich schlechter, wenn wir eine komplette Pause einhalten. Ich finde das gut, wie du selber gesagt hast, und das muss man aber auch immer mal wieder betonen, weil es auch da sehr gerne 0 oder 1 gibt. Ich habe nichts gegen Tapes und auch nichts gegen diese Schiene, diese Wristschiene, aber wenn sie dogmatisch werden, wenn das halt dann wirklich zu kontinuierlich das Ganze wird. Es macht sich da schon Sinn, erstmal in der ersten Phase dieses Runterkühlen, dieses Reizung zu lindern, auch da noch konsequenter zu sein damit und da sich auch selber an der Nase zu packen. Da darf man auch noch ein bisschen vermeiden. Und diese Schienen auch dann vielleicht einen Ticken häufiger verwenden, aber bitte nicht schon, weil das gibt es schon, also ich habe es schon immer mal wieder, wenn jemand meint, er möchte es einfach am allerrichtigsten machen, was ich auch verstehen kann, wirklich. Das ist nicht unbedingt dann das Bessere, nur weil ich es dann ganz viel mache, ganz viel Schiene und gar keine eigene Aufgabe mehr der Struktur zu geben, ist da vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der beste Mittelweg. Sondern, richtig, wie du sagst, so, wenn es sehr repetitiv wird, wenn es sehr monoton wird, wenn es lange anhaltend ist, die Arbeitssituation das Ganze zusätzlich triggert, ja, dann nimm es hin, da passiert jetzt eh nichts Großartiges, außer dass es monoton dasselbe ist und das kann man tatsächlich mal entschärfen und rausnehmen. Okay.
Ja.
Genau. Ja, und dann denke ich, werden wir es anhand der Phasen einfach weiter aufdröseln.
Ja, genau.
Die nächste Zeit. Und freuen uns, wie gesagt, gerne auch ein eigenes Beispiel anbringen, sich gerne melden, was einem passiert ist, was man für Probleme hat, ob sie gelöst wurden oder nicht. Auch wenn wir keine Behandlung in dem Sinn machen können und werden. Also über den Podcast. Genau.
Dann einen schönen Tag euch. Und bleibt stark.
Ja, bleibt stark. Ciao.